Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Mein heutiger Werbepartner bin ich selbst, denn ich möchte an dieser Stelle einmal auf das Die Motive Kartenquiz hinweisen. Das Kartenquiz funktioniert wie folgt. Auf jeder der 43 Karten stehen bis zu 7 Beschreibungen einer ikonischen Fotografie. Zu erraten ist, wer das Bild fotografiert hat. Ein schönes Spiel für Fotonerds und alle, die das eigene Gedächtnis zur Fotogeschichte etwas auffrischen wollen. Und mit dem Gutscheincode KARTEN, kleingeschrieben, gibt es jetzt 10% Rabatt auf den Kaufpreis des Sparsets. Mehr dazu unter www.diemotive.de. Ich fange an, ne? Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode und zwar heute mit Heike Ollertz. Wer Heike Ollertz ist, erkläre ich jetzt kurz. Hallo Heike.
Hallo.
Und zwar aktuell bist du seit 2023 im Januar, glaube ich, gewechselt.
März.
Ah, ich habe hier Januar stehen. Also, geht direkt gut los. Also Anfang 2023 gewechselt in die Geschäftsführung von Freelance. Warum wir uns hier unterhalten, ist, weil ich das interessant fand, denn du hast vorher, warst du Professorin und später auch Dekanin des Fachbereichs Art und Design an der University of Europe of For Applied Science, also an der UE hier in Hamburg. Und davor hast du, glaube ich, auch hast du mir noch geschrieben, am Lette-Verein gelehrt. Du hast ein Studium gemacht, visuelle Kommunikation an der UdK in Berlin. Du hast vorher noch eine Ausbildung zur Fotografin an der Berufsfachschule für Design, auch am Lette-Verein gemacht. Und du warst Meisterschülerin an der UdK.
Das ist richtig.
Ja. Habe ich irgendwas vergessen?
Ja, du hast meine fotografischen Tätigkeiten komplett.
Ja, das war die habe ich auch.
Ich habe dann das ja nicht nur gelernt und studiert, sondern durchaus auch.
Du hast gearbeitet, natürlich. Es fehlt natürlich noch ein bisschen was. Also du bist Mitglied der DGPH. Du bist Gesellschafterin und Teil von Focus, von der Agentur. Und dazu kommen wir dann jetzt natürlich auch, du hast natürlich auch gearbeitet als Fotografin, also angewandt gearbeitet. Und wie du mir geschrieben hast, sogar zum größten Teil für Mare. Also ich lese jetzt ein paar Sachen vor, für die du gearbeitet hast.
Ja.
Und zwar Mare, wie schon erwähnt, das ADAC Reisemagazin, Brigitte, Chrismon, Cosmopolitan, Die Zeit, DB Mobil, Domus, was ist das, kenne ich nicht. Geo Saison, Geo Spezial, Lufthansa Magazin, National Geographic Deutschland, Stern und Werte.
Richtig, und noch ein paar andere, aber Domus ist ein Designmagazin. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und ich würde sagen, dass Mare auf jeden Fall zu meinem beruflichen Elfenbeinturm gehört.
Okay.
Also ich habe nicht hauptsächlich, aber seit Entstehung des Magazins für Mare gearbeitet und tue das auch bis heute.
Ja.
Und tue das mit ganz viel Herzblut und voller Überzeugung. Und wie gesagt, Mare hat viel auch zu meinem beruflichen Erfolg beigetragen.
Okay, wie würdest du denn dich als Fotografin beschreiben? Als was arbeitest du? In welchem Bereich?
Im Bereich Reisereportage habe ich viel gearbeitet. Ich habe für Mare, für den Buchverlag ja 2 Bildbände auch umgesetzt. Einmal über Irlands Küsten und dann über Islands Küsten.
Mhm.
Und da ist das Schöne, dass ich da einfach vollkommen freie Hand hatte und quasi diese auf Erkundungsreise gehen konnte und auch meinen Stil, mit dem ich das umsetze, dort anwenden und auch entwickeln und weiterentwickeln konnte. Und deshalb ist Mare für mich so wichtig gewesen von Anfang an.
Ah, okay. Also ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass sowas wie Reisefotografie, ich glaube, das ist ein Bereich, der das noch vielversprechend dort zu starten.
Nein.
Genau, das können wir so einfach beantworten, glaube ich.
Genau.
Ne?
Also das ist jetzt auch, das habe ich nicht ausschließlich gemacht, aber das habe ich sehr gerne gemacht, weil Reisen und Fotografieren mich sehr glücklich gemacht hat.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, da gibt es viele, die jetzt sagen würden, oh, das würde mich auch sehr glücklich machen.
Also im Schwerpunkt habe ich eben für Magazine und Buchverlage gearbeitet.
Ja, okay. Und dann bist du, wie lange hast du ungefähr ausschließlich freiberuflich gearbeitet?
Ich würde sagen, immer mit Unterbrechung, weil ich habe ja erst freiberuflich gearbeitet, bin dann in die Lehre gegangen, bis 2000 und Anfang 2008. Dann bin ich bis 2014, habe ich wieder ausschließlich frei gearbeitet. Dann habe ich an der UE angefangen. Mhm. Erstmal mit einer halben Stelle, dann mit einer Professur, dann mit einer ganzen Stelle und habe dann immer weniger eben auch arbeiten können. Ja, okay, also war ein ganz schleichender Prozess. Genau, es war, ja, wobei das ging eigentlich an der UE relativ schnell. Ja, okay. Aber das hatte ich mir auch zunächst anders vorgestellt. Aber es war trotzdem auch gut, wie es war.
Ja, okay. Weil sich da natürlich die Frage anschließt, wie kam es dazu? Also Letteverein, hast du einen Lehrauftrag gehabt?
Genau, ich habe auf der Berlinale, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 98 habe ich, nee, acht, warte mal, 98, doch kann sein, habe ich einen Kurzfilm gezeigt und den haben meine ehemaligen Lehrer gesehen und haben, das war ein fotografischer Kurzfilm.
Ja, okay.
Und haben mich dann eingeladen, ob ich nicht einen Lehrauftrag übernehmen möchte am Letteverein. Bis dahin hatte ich gar keine Ambitionen, in die Lehre zu gehen. Und damals stand da schon, das war klar, dass da ein Generationswechsel anstand, weil die haben alle relativ gleichzeitig angefangen und die brauchten einfach mal ein bisschen jüngeren Nachwuchs.
Ja, okay.
Und so habe ich da angefangen, habe gemerkt, oh, das macht mir ganz schön viel Spaß auch. Und dann bin ich dabei geblieben, aber ich habe halt relativ jung angefangen zu unterrichten und deshalb bin ich da auch wieder weggegangen, weil ich gedacht habe, dass ich muss mal wieder raus und wieder ganz frei arbeiten.
Achso, das war gar kein Übergang vom Letteverein direkt zur UE?
Nein, nein, da waren, wie gesagt, also 8 Jahre, ungefähr 8 Jahre lang dazwischen.
Okay. Ja. Und dann UE, war das eine ausgeschriebene Stelle oder? Wie rutscht man, weil die UE war hier, also das ist hier in Hamburg.
Genau.
Und die war da relativ neu noch.
Die war neu. Das ist so, dass die Hochschule hat sich gegründet in Berlin. Da ist das Mutterschiff sozusagen, eine internationale Hochschule. Und die haben einen Campus eröffnet in Hamburg. Und das war damals schon klar, dass sie deutschsprachige Designstudiengänge anbieten. Mhm. Das ist entstanden aus der Berliner Technischen Kunsthochschule, aus der BTK. Und die wiederum ist aus der HTK entstanden, aber das ist eine lange Geschichte, die in Hamburg sitzt oder saß. Und ich habe damals von Anna Gripp von der Fotonews einen Anruf bekommen. Ich war in Malaysia auf Reportage und die rief mich an und sagte, du Heike, die wollen hier einen Campus eröffnen und einen Studiengang Fotografie, der im Schwerpunkt angewandt ist und eben auch in Hamburg, weil hier die Verlagshäuser sitzen und so weiter. Und irgendwie hört sich das nach dir an. Hast du nicht Interesse? Und dann habe ich mich dort beworben. Also das hat mich sofort interessiert, weil so in diesem Kräfteverhältnis zwischen HFBK und HAW, ich gedacht, passt das gut rein? Und ich war oder bin ja auch immer noch gut vernetzt in der Verlagswelt in Hamburg und habe gedacht, das ist spannend, das interessiert mich, kann ich mir gut vorstellen und habe mich dann da beworben und habe zunächst auch mit einem Lehrauftrag angefangen und hatte dann aber ein Jahr später wurde eine zweite Professur ausgeschrieben und auf die habe ich mich beworben und habe sie dann auch bekommen.
Ja, okay. Man kennt ja viele Leute, es ist ja fast normal, dass man praktisch arbeitet und dann gibt es irgendwann die Möglichkeit, an die Hochschule zu wechseln. Jetzt ist es aber so, dass du ja auch in einem Bereich gearbeitet hast, der ja sehr speziell war. Also wenn man jetzt wir behaupten jetzt mal Großteil Reportage oder Landschaftsfotografie und Reisefotografie, hast du dir da damals Gedanken drüber gemacht, als du an die Hochschule gegangen bist, wie du da mit Studierenden umgehen kannst, die eventuell gar nicht mehr in diesem Bereich arbeiten würden?
Nee, weil ich habe ja keine Reisefotografie unterrichtet.
Ja.
Also meine Bandbreite ist ja durch meine Ausbildung und auch durch mein Tätigkeitsfeld ja sehr viel breiter. Also mein Schwerpunkt war Dokumentarfotografie. Ich habe aber auch Projektentwicklung unterrichtet, Fine Art Printing. Also das war Fragen, wie mache ich mich selbstständig? Also wie schreibe ich KVAs? Also diese ganzen, sagen wir mal, die praktische Anwendung im Job, das war auch ein ein Teil der Vermittlung sozusagen.
Okay.
Und ich hatte natürlich auch schon langjährige Lehrerfahrung am Lette-Verein, wo es ja auch jetzt nicht nur um ein Genre ging.
Mhm. Okay. Theoretisch zurück zum Anfang. Was interessiert dich denn eigentlich dem Fotografischen, wenn man es so nennen mag? Wie kommt man dazu, zu fotografieren, zu lehren? Warum machst du das?
Also meine erste Faszination für die Fotografie liegt in meiner Kindheit.
Mhm.
Ich habe mit 9 Jahren meine erste Kamera geschenkt bekommen. Ich habe diese Geschichte schon mal in einem Podcast erzählt und die ist so ein bisschen traurig.
Na, ist ja egal, ob sie traurig ist, wenn sie wahr ist.
Ja,
aber es ist interessant, dass die Geschichte so anfängt.
Wenn man mich fragt, das ist einfach für mich so eine Initialzündung tatsächlich gewesen. Das war der Sommer, bevor mein Vater starb und ich habe mit dieser Kamera die letzten Bilder von ihm gemacht. Und nachdem er gestorben war, das war so eine Kodak-Instamatic, hat meine Mutter Wochen später diese Bilder abgeholt.
Mm-mm.
Und das war natürlich für mich auf mehreren Ebenen sehr emotional, aber vor allen Dingen diese Erkenntnis, was Fotografie kann. Also dieses Katapultieren in eine andere
Zeit.
Zeit
oder überhaupt
in einen Moment, an einen anderen Ort. Und das hat mich absolut fasziniert und da wusste ich überhaupt noch nicht, was Fotografie ist, aber ich habe damals schon gedacht, ich möchte was machen mit dieser Fotografie. Und dann habe ich mit 13, das gab es nochmal ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, als wir in der Schule uns mit dem Vietnamkrieg beschäftigt haben und ich diese Bilder sah von Nick Ut und Eddie Adams und
also das Napalm.
Das Napalm-Mädchen, genau. Das ist ein bisschen fragwürdiger Titel, aber ich glaube, dann wissen alle, welches Bild
genau,
gemeint ist.
Ich glaube, jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Obwohl, wenn Nick Ut der Name genannt wird, sollten auch eigentlich fast schon alle wissen, was gemeint ist.
Ja, das war ja einmal der ich kann das vielleicht noch mal kurz beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die die Bilder nicht kennen. Das eine Bild zeigt ein Vietcong, der oder einen den Polizeipräsidenten oder Polizeichef glaube ich, der einen Soldaten erschießt und der Fotograf drückt im gleichen Moment ab wie der Polizeichef. Also das ist tatsächlich aufgrund dieses Moments schon ein
ist bis heute ein schwer anzusehendes Bild.
Einen kann man kaum anschauen, genau. Und das andere Bild zeigt eben nach dem Abwurf der Napalmbomben ein nacktes, ich glaube 11-jähriges Mädchen, was aus diesem Schreien vor Schmerz mit schmerzverzerrtem Gesicht die Straße runterläuft und zeigt eben dieses ganze Grauen des Krieges.
Mhm.
Und diese Bilder haben ja nicht dazu beigetragen, dass die Amerikaner, dass der Krieg zu Ende war, aber immerhin dazu, dass die Amerikaner sich aus diesem Krieg zurückgezogen haben.
Beziehungsweise, dass die amerikanische Bevölkerung mal
das ist
vor
überhaupt
Augen,
den Auf, vor Augen, genau, dass es überhaupt den Aufschrei gab, die Regierung dazu bewegt hat.
Ja.
Und das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich verstanden habe, dass Fotos ja tatsächlich was bewirken können. Was Susan Sontag ja in ihrem ersten Buch dann nochmal.
Das Leiden anderer betrachten?
Nee, da hat sie es dann wieder.
Widerlegt, genau, wollte
widerlegt,
ich gerade sagen. Sie hat
aber
ja sich selbst
in dem,
widerlegt.
Über Fotografie.
Genau.
Da hat sie ja gesagt, das schafft ist nicht möglich. Und sie hat es im Leiden anderer betrachten dann doch nochmal revidiert.
Ja.
Das fand ich ganz spannend, weil ich habe dieses Buch über Fotografie immer sehr geliebt und auch als junge Fotoschülerin schon, noch bevor ich studiert habe. Und da war ich aber immer nicht mit einverstanden. Und als ich dann über Fotografie las, habe ich mich gefreut.
Okay, warte mal, du meinst, als du dann das Leiden anderer betrachtest?
Ja, genau, entschuldige,
ja,
jetzt habe ich das verwechselt, genau.
Ja, es ist auch verwirrend.
So, das waren meine, ich würde mal sagen, so zwei Initialmomente in meiner früheren Kindheit, Jugend, wie auch immer. Und das hat mich nicht mehr verlassen. Das stand für mich fest. Und ich habe irgendwann mal von einem Mitschüler eine das war ganz nett, eine E-Mail bekommen, der sagte, du hast immer mit 13 schon gesagt, das willst du werden. Und das ist, jetzt habe ich dich gefunden hier, deine Seite und Veröffentlichungen. Schön, dass du das gemacht hast. Ja, es ist so selten, dass so jemand dabei bleibt und auch so früh weiß, was sie machen will. Und das habe ich nie bereut.
Vielleicht weiß man in dem Alter auch oft, was man machen möchte, aber das wird halt nichts, weil man es nicht durchzieht.
Nee, und ich meine auch, ich hatte ja überhaupt keine klare Vorstellung davon, ja. Aber es, das ist ja so eine Entdeckungsreise und die ist mir auch nie langweilig geworden.
Okay, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Gab es Momente, wo du dachtest, vielleicht doch nicht so meins?
Nee. Also es gab sicherlich Momente, wo ich gezweifelt habe, ob ich das überhaupt, ob ich gut genug bin, ob ich da bestehen kann und so weiter. Aber es gab nie einen Moment, wo ich dachte, das interessiert mich nicht mehr. Mhm. Also nicht einen einzigen Moment, da bin ich auch wirklich dankbar für.
Okay, würdest du denn, wenn wir bei diesen, diesen Auswirkungen, die Fotografie haben kann, bleiben, würdest du das heute immer noch so sehen, dass Bilder diese massiven Auswirkungen auf die Gesellschaft haben können? Und wenn ja, welche? Man muss ja auch überlegen, zu welcher Zeit auch in dem Moment Susan Sontag darüber geschrieben hat und in welcher Zeit diese Bilder auch veröffentlicht wurden. Da gab es nicht so viele Kanäle, auf denen Bilder veröffentlicht wurden. Würdest du das heute noch ähnlich sehen?
Also mit Sicherheit nicht mehr mit dieser Kraft, die es damals hatte, weil dafür haben wir auch, das ist ja nun auch schon 150.000 Mal erzählt, die Bilderflut, die uns umgibt. Also wir noch nie waren die Menschen von so vielen Bildern umgeben wie heute.
Aber Bilderflut möchte ich trotzdem widersprechen. Das Wort finde ich nicht gut.
Ja, das Wort ist vielleicht nicht gut, aber sagen wir mal von so vielen
Display-basierten
Bildern. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Art der Abnutzung, um nicht Abstumpfung zu sagen. Das würde ich jetzt nicht sagen.
Oder Resilienz. Ein bisschen.
Ja, Resilienz würde ich es jetzt auch nicht nennen. Aber
ich habe so Inhaltsresilienz, habe ich manchmal das Gefühl, dass vieles, passiert halt, kommt nicht mehr so richtig viel an.
Ich glaube trotzdem an die Kraft von Bildern, von fotografischen Bildern und bin auch immer noch davon überzeugt, dass sie was verändern können, aber es ist sehr viel schwieriger.
Mhm. Welche Wege kann man denn gehen, damit es wieder, was müsste denn passieren, damit da wieder mehr, damit die Kraft von Bildern, die sie ja unbeschrieben haben, also da gibt es, glaube ich, gar nicht dran zu rütteln, wie dieser Moment, von dem du gerade eben sprachst, der ganz am Anfang bei dir stattgefunden hat, dass du ein Bild gemacht hast von einer Person. Also eigentlich ist das Roland Barthes Ding, er ist tot und er wird sterben. Also das ist ja das, was er in seinem Buch beschreibt, das, was ein Bild kann.
Ja.
Also im Moment des Bildes, was man sieht, ist, er lebt, aber er ist tot. Also,
ja, genau.
So, das lässt sich ja nie verleugnen an Bildern, vor allem also an Bildern von Personen. Jetzt bin ich total abgeschweift und habe meinen eigenen roten Faden verloren und überlege gerade, welche Frage ich dir eigentlich stellen wollte.
Du hast mich gefragt, was es denn braucht, damit Bilder immer noch die Kraft haben,
genau, weil sie die ja noch
etwas
haben
zu bewirken oder was wir tun können, um das zu unterstützen. Also das hat sicherlich viel mit visueller Ausbildung zu tun oder Sensibilisierung. Und im Moment, wenn wir darüber sprechen, haben wir es ja noch mit ganz anderen Kräften zu tun. Da müssen wir erstmal dafür Sorge tragen, dass es eine Regulierung zum Beispiel für KI-generierte Bilder gibt, damit die Glaubwürdigkeit von journalistischen Bildern überhaupt bestehen bleibt.
Aber wie würde, okay, wir sind natürlich jetzt bei einem ganz anderen Thema.
Ja,
trotzdem
wir springen ein bisschen.
Macht überhaupt nichts, weil interessantes Thema. Und bevor ich jetzt sage, sprechen wir nachher nochmal drüber und es dann vergessen. Das ist ja genauso relevant. Bist du der Meinung, dass eine Regulierung helfen würde oder mehr Bildung und Verantwortung bei denjenigen, die sie veröffentlichen?
Das gehört alles zusammen. Also ich bin absolut der Meinung, dass eine Regulierung hilft, aber nicht allein. Mhm. Also das Verantwortungsbewusstsein muss da sein und die Bereitschaft, damit auch verantwortlich umzugehen. Wer Böses will, wird immer Böses tun. Das ist außer Frage. Es geht darum, zu sensibilisieren, aufzuklären, auch eine Regulierung zu fordern, insbesondere was Urheberrechte angeht. Mhm. Um das zu erreichen oder auch zu verhindern, dass da Deepfakes entstehen, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht, dass nicht mehr unterschieden werden kann, welchen Bildern kann ich glauben und welchen nicht. Und das wäre ein sehr großer Verlust, nicht zuletzt für einen demokratischen Konsens. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Das ist, glaube ich, jetzt auch bei fast allen inzwischen angekommen.
Jetzt ist mal die Frage, bei wem es ankommen muss.
Ja.
So, also ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz dringend bei denen ankommen muss, die Bilder veröffentlichen.
Ja.
Weil ansonsten ist das, wenn wir jetzt über KI reden, ja nur ein Tool, mit dem man einfach sehr leicht lügen kann, um das jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen. Es ist einfach ein Tool, mit dem man wahnsinnig gut Lügen produzieren kann. Wohingegen ich immer noch der Meinung bin, dass vor allen Dingen im Bereich der Reportage oder Dokumentarfotografie oder im Bereich, wo damit gearbeitet wird, die KI nicht so große Auswirkungen haben sollte, wie es gerade dargestellt wird.
Sie hatte einfach nichts verloren.
Ja, genau. Also vielleicht kann sie da was verloren haben. Das sind aber dann wahrscheinlich künstlerische Kontexte, die irgendwo Schnittmengen mit dokumentarischen Arbeiten haben, wo aber ganz klar ist, dass hier ein KI-Tool genutzt wurde und auch wo der Zweck dafür klar ist. Das heißt, wo ist Zukunftsmusik, keiner weiß, wie das funktioniert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass im Bereich des Dokumentarischen oder auch im Bereich des Reportagearbeit KI-Tools benutzt werden könnten. Es muss nur ganz klar gemacht werden, dass da quasi KI-Teil von war und dass es nicht eine klassische Reportage, dass es sich nicht um eine Reportagearbeit handelt, die einen Sachverhalt oder ein
also für mich widerspricht sich das tatsächlich schon in sich, deshalb würde ich an der Stelle ganz klar eine andere Position oder beziehe ich da eine ganz andere Position im fotodokumentarischen Bereich, wenn es darum geht, wirklich zu dokumentieren, was passiert, hat ein KI-generiertes Bild aus meiner Sicht gar nichts verloren, weil es nur die Glaubwürdigkeit schwächt und weil es einfach so nicht war. Und wer das als Tool benutzen möchte in der künstlerischen Fotografie, das ist alles ganz wunderbar und toll. Es ist nicht das erste und wird nicht das letzte Werkzeug sein. Mhm. Aber das hat in der journalistischen, fotodokumentarischen Fotografie aus meiner Sicht einfach, es ist völlig fehl am Platz.
Okay, ich probiere das nochmal umzuformulieren. ich sehe das ja grundsätzlich genauso. Was ich meine ist, beobachte innerhalb der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre, dass dokumentarische Praktiken, die sich mit dem Medium Fotografie bedienen, sehr stark auch in den Bereich der Kunst überwandern. Und ich glaube, dass das so Schnittmengen sind, in dem es sicherlich möglich ist, dass Leute irgendwann auch die KI nutzen. Ich meinte damit gar nicht explizit ein KI-generiertes Bild, welches einen Sachverhalt darstellt. Das geht natürlich gar nicht. Also da gebe ich dir absolut recht. Das ist vollkommen, das schließt sich natürlich aus.
So. Also du sprichst von Softwareanwendungen.
Ja, Softwareanwendungen oder Lösungen.
Also Softwareanwendungen trifft es nicht richtig, weil jeder Bildgenerator ist ja eine Software. Sondern wenn ich dich richtig verstehe, dann meinst du damit eine Postproduktion, eine Nachbearbeitung in Photoshop, die sich KI bedient oder Lightroom.
Genau, oder Ergänzungen, also Bildergänzungen. Und damit meine ich gar nicht das Klassische, ich mache jetzt hier ein Generative Fill in dem Bild und fülle die Ecke aus, die mir fehlt, sondern das vielleicht auch im Bereich, wenn es einen Überhang zur Kunst hat, das meine ich ganz explizit, wenn da künstlerische Praktiken mit drinstecken, die sich nur dokumentarischem Material bedienen oder die auf so einer dokumentarischen Ebene
denken. Vielleicht
müssen
wir über den Begriff der Kunst damals sprechen.
Schlimm, ja.
Weil ich glaube, also für mich kommen da wieder, oder ist das so ein Punkt, wo da zwei Dinge durcheinander geraten, nämlich das Künstliche und die Kunst. Mhm. Und ich bleibe dabei, wenn ich eine fotodokumentarische Serie erarbeite oder eine Reportage, dann hat jegliche Form von künstlich erzeugtem Bild aus meiner Sicht da nichts verloren. Und natürlich kann ich, und da bin ich auch, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr viele Fotografinnen und Fotografen arbeiten ja im fotodokumentarischen Bereich nicht mehr so klassisch dokumentarisch, sondern durchaus auch, also sehr subjektiv, sehr künstlerisch. Mhm. Also das heißt, dass sie auch mit Symbolbildern arbeiten oder Übersetzungen finden, aber immer im Fotografischen und eben nicht durch einen Bildgenerator, durch eine KI entstanden. Mhm. Und das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung, um diese um das glauben zu können, wenn es mich emotional berühren soll, dann möchte ich wissen oder zumindest annehmen, es sei denn, ich werde getäuscht, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, da war und das Licht so war und so weiter. Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung.
Ja, dem kann ich ja nur zustimmen. Also ich habe das, glaube ich,
auch glaube auch nicht, dass wir beide da unterschiedlich
sind. Nein, vielleicht
mir ist nur diese Unterscheidung wichtig, wenn wir, worüber sprechen wir, über künstlerische Ansätze in einer dokumentarischen Serie oder über künstlich erzeugte Bilder in einer dokumentarischen Serie.
Ja, okay, vielleicht habe ich das Wort Serie gar nicht explizit benutzt.
Hast du auch nicht.
Weil ich natürlich eine klassische, wirklich klassische Serie, eine Fotoserie über eine Fotografin oder ein Fotograf war an einem bestimmten Ort und hat sich mit einem bestimmten Sachverhalt auseinandergesetzt und dort fotografiert, dann ist das klassische Vorgehen, würde ich mal sagen. Es gab ja nun mal jetzt auch den Fall von Jonas Bendixen, war es, glaube ich, Book of Welles hieß es, glaube ich, wo er ja auch schon KI benutzt hat und wo er auch schon, na, sagen wir mal, grob ein bisschen rumgelogen hat.
Nee, das muss man auch ein bisschen, finde ich, differenzierter sagen, weil das war ja tatsächlich eine Provokation von ihm. Genau. Er hat die Branche ja vorgeführt.
Darauf will ich ja hinaus. Ja. Es gibt immer Punkte, wo es, und Jonas Bendixen wird, glaube ich, auch für die Zukunft nicht der Einzige sein, der vielleicht KI nutzt, um auf etwas anderes hinzuweisen. Das war jetzt ein sehr gutes Beispiel, das hat er ja mit Bravour hinbekommen. Es hat vielleicht meiner Meinung nach sogar zu wenig Aufmerksamkeit erregt, hatte ich das Gefühl. Es ist nicht so weit gegangen wie andere Themen.
Er hat sogar in Perpignan gezeigt, während seine Magnum-Kollegen neben ihm saßen und nichts davon wussten.
Genau, das war schon stark, was er da gemacht hat. Das kann man, glaube ich, auch einfach so anerkennen. Aber das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, auf das, worauf ich eigentlich hinaus will, mit meiner Grundthese, dass es sicherlich irgendwann möglich ist, dass man mit so einem Ansatz von, ich möchte über etwas erzählen, irgendwo hingeht und vielleicht auch mal vor Ort ist oder vor Ort war und trotzdem hinterher in die Arbeit, wie auch immer sie sich ausformuliert, nicht im Sinne von, ich habe Bilder und schicke sie an eine Redaktion oder mache daraus ein klassisches Fotobuch, sondern da werden Bereiche gekratzt, die tatsächlich deutlich konzeptioneller sind, um Inhalt zu vermitteln. Und da, glaube ich, können auch KI-Arbeiten eine Rolle spielen. Aber nur eben wie genau in diesem Fall, wenn man das auch dann deutlich macht und wenn es später ist. Also darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass natürlich ein KI-Bild in einer normalen, klassischen Fotoserie nichts verloren hat. Da habe ich, glaube ich, auch sogar schon mal bei mir im Newsletter darauf hingewiesen, dass ich der Meinung bin, dass Fotografie nur dann funktioniert, wenn ein Mensch den Kontakt mit der Außenwelt hatte und irgendwo stand und irgendwo stattgefunden hat. Alles andere ist, sonst kann man ja über nichts erzählen. Ich kann nichts über die Welt erzählen, wenn ich nicht da gewesen bin.
Ja,
es tut mir herzlich leid.
Da sind wir uns sowas von einig.
Also der Glaube, man sitzt vor einem Computer und kann etwas über die Welt erzählen, ist meiner Meinung nach noch, ich lasse mich immer gerne belehren, auch gerne in 30 Jahren, aber aktuell würde ich sagen, kann mir kein Mensch was über die Welt erzählen, wenn er nicht in der Welt unterwegs ist. Also es ist schwierig. Ah, toll, jetzt haben wir so einen KI-Talk, ne? Finde ich gut. Gefällt mir. Ich wollte es zwar vermeiden, es stand noch nicht mal auf meinem Zettel.
Nee, das stimmt. Das hat mich auch erstaunt. Aber ja, es war völlig klar, dass wir da
Es ist halt so ein allumfassendes Thema, was gerade überall diskutiert wird.
Ja.
Dabei sind die Positionen, ja klar, das ist ja, ne, du hast die ähnliche Position wie ich. Und ich glaube, viele, die sich in der Fotografie, wie auch immer, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, sich dort umtriebig sind, sehen das ähnlich.
Ja, aber du siehst ja schon an unserem letzten 5 Minuten, wie wichtig diese Differenzierung oder auch wie schwierig sie ist. Oder also ich würde eher sagen, dass sie nicht so schwierig ist, sondern wichtig.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also sehr wahrscheinlich. Wie auch immer wir hier hingelangt sind. Ich meine, wir machen natürlich einen direkten Bogen. Eigentlich sind wir sofort bei Freelance, ne? Weil relativ klar ist, du bist jetzt Geschäftsführerin von Freelance. Und Freelance, vielleicht kannst du es einmal selber gut erklären, du kannst es wahrscheinlich besser erklären als ich. Ich sage jetzt mal, Freelance ist ein Verband, der gegründet wurde, hauptsächlich um die Belange von Fotojournalistinnen zu stärken.
Absolut richtig.
Kann man dem noch was hinzufügen?
Ja, kann man. Also vielleicht mal ganz kurz ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Freelance ist 1995 gegründet worden. Und zwar in Hamburg. Von 128 damals, glaube ich, noch rein Bildjournalistinnen und also man muss da eher sagen Bildjournalisten und
drei keine, Frauen.
Also ungefähr. Ja, ja. Also wenige, aber andere dafür Zeit. Sehr starke.
Ja.
Und es ging bei Freelance immer um die Urheberrechte, nur dass sich das Spielfeld verändert hat. Und es geht auch heute noch sehr stark um oder im Kern um Urheberrechte bei Freelance. Das war ja damals noch relativ männlich geprägt, der Bildjournalismus. Und ich glaube, das fing an damals gegründet hat sich das in der Küche von Margot Klingsporn, die Gründerin ja der Agentur Focus ist. Und die war, glaube ich, Ideengeberin. Und dann haben sich eben so einige Kollegen, die für Stern, für Gruner und Jahr, für Spiegel gearbeitet haben, zusammengetan, haben gesagt, wir müssen uns jetzt mal hier zusammenschließen, weil sonst machen die Verlage, was sie wollen und wir können unsere Interessen nicht durchsetzen. Und das war ja schon mal großartig, dass das überhaupt als Initiative stattfand. Und das, dann ist der Gedanke in der Welt, dann musst du dich aber auch noch organisieren und du musst dich einigen und du musst es hinbekommen. Das haben unsere Gründer und Gründerinnen geschafft und dafür sind wir auch heute alle und die Branche sehr dankbar. Also Freelance hat jetzt 2100 Mitglieder und dieser Verband ist heute so wichtig, wie er damals war, weil du alleine natürlich nicht viel ausrichten kannst. Damals war es so, dass die Bildredaktion, ne, die ersten Gespräche fanden statt mit dem Stern. Und da hatten die Bildredaktionen aber auch noch einen ganz anderen Stellenwert. Also da waren die Bildredakteure und Bildredakteurinnen auf Seiten der Fotografinnen und Fotografen und haben das Anliegen da ganz deutlich unterstützt.
Sind Sie das heute nicht mehr?
Naja, es kommt ja schon, fängt ja schon damit an, dass es kaum, also dass es immer weniger gibt, weil Bildredaktionen zusammengelegt werden zu Bilderpools, weil keiner immer weniger ausgebildete BildredakteurInnen arbeiten, sondern dann irgendwelche PraktikantInnen da sitzen und das bedienen müssen. Und sie haben vor allen Dingen was sich verändert hat, ist, dass heute Controller, also damals war die Geschäftsführung nicht auf Seiten der FotografInnen, aber heute entscheiden das Controller und Controllerinnen. Und was das im Fall von Gruner und Jahr angerichtet hat, haben wir ja gesehen, die gibt es schlicht nicht mehr. Und was von den gut funktionierenden Magazinen übrig ist, ist also nicht, dass die noch da sind, ein Trauerspiel sind, aber was alles nicht mehr da ist, ist ein Trauerspiel. Ja. Dieser Kahlschlag in der Verlags- oder Redaktionslandschaft, insbesondere in Hamburg, das ist einfach traurig und das ist ja auch bundesweit zu beobachten.
Okay, da würde ich jetzt aber sagen, das ist jetzt ein Riesenfass.
Das ist ein Riesenfass. Ich wollte eigentlich erzählen von den Gründerjahren und was damals eben auch noch wichtig war, dass Freelance sehr früh dann gegen den Spiegel geklagt hat. Der Spiegel hat damals CD-ROMs rausgebracht. Ja, es ist lange her, liebe Kinder, an den Geräten. Und hat Motive von Spiegelfotografinnen und Fotografen da drauf gedruckt und hat gesagt, nee, die müssen wir nicht, das müssen wir euch nicht bezahlen, weil das habt ihr in unserem Auftrag gemacht. Und das ist tatsächlich bis zum Bundesverfassungsgericht geklagt worden. Und Freelance hat diesen Prozess gewonnen. Und da haben viele, also natürlich Spiegelfotografinnen und Fotografen, jede Menge Geld bekommen. Und das war ein ganz wichtiges Zeichen in die Branche. Wir können was erreichen, wenn wir uns organisieren und uns gut beraten lassen. Also der Freelance-Justiziar Dirk Feldmann, der das damals durchgefochten hat, ist auch heute noch unser Justiziar und berät uns auch heute noch. Und das sind, das hat sich verändert, ja. Ich sag mal, wie ich anfangs sagte, das Spielfeld hat sich verändert, aber die Themen haben sich eigentlich nicht groß geändert.
Okay, aber gibt es immer noch den großen Kampf gegen die Verlagshäuser?
Nein, dafür muss ich leider sagen, sind die Verlagshäuser gar nicht mehr wichtig genug, was die Kundenlandschaft angeht. Ich habe sie sehr, sehr gerne als Kundinnen und Kunden gehabt und auch für unsere Mitglieder habe ich sie gerne. Das will ich jetzt hier gar nicht irgendwie schlecht reden, aber die Geschäftsfelder unserer Mitglieder haben sich natürlich im Laufe der Zeit auch verändert.
Also was natürlich daran liegen kann, dass einfach auch im Bereich der Reportage oder im, nehmen wir den Oberbereich Editorialarbeit, einfach kein Geld mehr zu verdienen ist. So. Und was ich ganz, ich muss darauf zurückkommen, bevor, weil ich das sonst vergesse, was du gerade eben sagtest, dass natürlich mittlerweile Controller oder wahrscheinlich sind es Männer, Controller, wir lassen es beim Männlichen.
Ich habe auch tatsächlich noch keine Controllerin kennengelernt.
Ja, aber das es, ist,
ich weiß, dass es die gibt, aber in
die
dem
Bösen
Bereich
sind die Männer, das können wir uns darauf einigen.
Hast du jetzt gesagt.
Ja, ja, das kann ich auch gut sagen, gehöre ja dazu. Dass die entscheiden und dass da sehr viel aus monetären Gründen entschieden wird und aus Gesprächen mit Fotoredakteurinnen und Fotoredakteuren, die ich auch viele kenne, hallo an die, die mich auch kennen, weiß ich auch, dass mittlerweile in vielen Bereichen das Wort Redakteur eigentlich nicht mehr so ernst genommen wird. Also da entscheiden eigentlich die wirklichen Redakteure, Chefredakteurinnen, Redakteure etc. Und dieser Beruf Bildredakteur hat gar nicht den gleichen Stellenwert wie jeder andere Redakteur. Das ist das, was ich zwischendurch mitbekomme. Also diese Position, ich bin derjenige, der für diese Bilder verantwortlich ist, das gibt es nicht mehr so häufig. Also vielleicht bei der Zeit oder so oder auch bei der FAZ. Aber und meinetwegen auch bei anderen, sorry für die, die ich jetzt nicht nenne. Aber oft habe ich schon gehört, dass da mittlerweile viel nur noch zugearbeitet wird im Sinne von, wir hätten gern das und das, such das mal raus. Also Bildbeschaffer maximal.
Ja, das ist richtig. Und das ist zum Beispiel etwas, was Verlage ganz dringend überdenken und wieder verändern sollten, gerade weil wir vor der Herausforderung von generativer KI stehen und vor der Frage, wie glaubwürdig ihre Produkte in Zukunft sein werden und die Medien insgesamt.
Ja, ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt vorher ein. Ich würde viel früher, du hattest ja eben dieses Wort Bilderflut benutzt. Wir wissen alle, was damit gemeint ist, auch wenn wir uns einig sind, dass das Wort Flut vielleicht gar nicht richtig ist. Die ganze Welt besteht aus Bildern. Es ist kaum mehr eine Webseite, kein Artikel, der nicht mindestens ein Bild benötigt. Sonst kann man ihn kaum veröffentlichen. So. Gleichzeitig werden überall Stellen gestrichen, die im Bereich Bildredaktion oder zusammengelegt. Und diese Arbeit übernehmen dann Menschen, die deren Hauptaufgabe oder deren Hauptkompetenz nichts mit Bildern zu tun hat. Das ist irgendwie eine seltsame Entwicklung. Nur um mehr Text veröffentlichen zu können, wird einfach irgendein Bild dazu geklebt. Und keiner, es gibt genug Leute, die Kompetenz hätten, da auch das passende Bild oder ein besseres Bild oder ein anderes Bild oder eine bessere Idee für zu finden. Aber es passiert leider viel zu häufig, dass, Fotoredakteure, die suchen nur ein Foto raus. Überhaupt keine Wertschätzung dem gegenüber. Und interessanterweise würde ich, das ist jetzt eine steile These, wir sind hier in Hamburg und die Zeit sitzt auch nicht weit weg. Da funktioniert es noch ein bisschen anders, glaube ich.
Die Zeit hat auch noch sehr viele
Fotoredakteure.
Genau, richtig.
Und die machen das verdammt gut und dementsprechend gut. Also es ist ein kleiner Teil, das liegt nicht nur an den Bildern, wir sollten es nicht übertreiben, aber es ist ein kleiner Teil davon, dass es auch bei der Zeit immer noch läuft. So, das darf man nie vergessen, das kann man jetzt einfach mal so sagen. Und das gilt ja auch für die anderen Zeitungen, wo es noch läuft. FAZ, die sind alles, ich sage jetzt Vereine, obwohl es natürlich keine Vereine sind, Vereine, in denen noch viele FotoredakteurInnen arbeiten, die auch alle genau wissen, was sie tun und die hoffentlich, und so wirkt es auf mich nach außen, auch noch machen, also auch noch ihre eigenen Kompetenz nacharbeiten können und nicht nur Beschaffer von Bildern sind, die sich ein Redakteur oder eine Journalistin ausgedacht haben. So, das war mein kurzer Monolog zum Thema Fotoredaktion. Jetzt bist du wieder dran.
Ein absolut wichtiges Thema. Die Zeit hat übrigens ich glaube, die gesamte Redaktion auch ganz früh fortgebildet zum Thema KI. Mhm. Und was ich auch wirklich bemerkenswert finde und woran sich andere Verlage sicherlich auch ein Beispiel nehmen könnten oder das zum Teil vielleicht auch tun, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir beobachten können, dass in den Verlagen in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter immer mehr Bildredaktionen abgebaut werden. Mhm. Und dazu kommt, dass die Bildredakteurinnen und Redakteure, die noch da sind, angewiesen werden zum Teil eben, dass sie nur noch bei bestimmten Agenturen Bilder lizenzieren dürfen. Mhm. Nämlich die Billiganbieter, wo sie dann Pakete bestellen dürfen. Und das ist alles eine ganz, ganz bedenkliche und bedrohliche Entwicklung. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zum Beispiel heute darüber sprechen und dass wir das, dass wir immer wieder, so gut wir oder soweit wir die Möglichkeit haben, in den Verbänden, im Fotorat, in der DGPH, überall, in den Gremien, in denen wir vertreten sind, darauf hinweisen, dass das eine schlimme Entwicklung ist,
ja.
Die uns als Gesellschaft nicht gut tut.
Nee, es ist gut, dass wir immer wieder drüber reden, das finde ich auch. Meine kleine Befürchtung ist eher, dass es immer in so einer Blase bleibt, die das eh weiß. Das ist meine große Angst und meine größte Hoffnung ist eigentlich, dass ich habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendein großer Verlag sagt, was interessiert uns eigentlich KI? Wir arbeiten mit Fotografien, so mit KI-Bilder haben wir uns überhaupt gar keinen, was sollen wir damit? Das wäre ein Zeichen gewesen. Wahrscheinlich hätte ich immediately, wenn es die Zeit gewesen wäre, die Zeit sofort wieder abonniert, weil ich gesagt hätte, endlich mal jemand, der sich für irgendwas gerade macht und sagt, nee, interessiert uns nicht, hat ja mit uns gar nichts zu tun. Also worauf läuft's hinaus? Ich meine, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das Hamburger Abendblatt, das spielt alles in Hamburg gerade, ne? Das Hamburger Abendblatt lässt gerade online oder hat, ich habe davon Screenshots laufen, für das Hamburger Abendblatt, also ne, dass man Abos abschließen kann und so, mit so offensichtlichen KI-Bildern. Aber die sehen aus wie so richtig schreckliche Stockbilder, so Pärchen auf der Bank, beide gucken auf ihr Handy und so. 100%ig KI. Also das sieht man am Look, an komischer Beinhaltung oder so. Oder so ein Typ sitzt auf einer Treppe, glaube ich, neben ihm ein Hund und er guckt auch auf sein Handy. Also es ist halt immer so unser neues Digital-Abo. So Symbolbilder, die eigentlich nur dafür da sind, damit da ein Bild ist. Und das war der Moment, wo ich dachte, boah, das ging ja noch schneller, als ich dachte. Mhm. Dass die anfangen, nicht mal mehr ein Bild bei einer Agentur zu kaufen, eine Fotografie zu kaufen, sondern ja, dann haben wir zwei Workshops gemacht. Unsere wären wahrscheinlich nicht mal mehr Fotoredakteure. Wahrscheinlich waren es dann am Ende die Grafikerin oder der Grafiker oder keine Ahnung wer, der gesagt hat, hey, Midjourney kann ich auch. Mhm. So, und dann haben die da drei Bilder gemacht und schon lassen die ihre Anzeigen laufen, weil Anzeigen kosten halt Geld und die Rechte für Bilder für Anzeigen sind teuer.
Ja.
Gruselig.
Ja, das ist gruselig. Genauso gruselig wie die Berliner Zeitung, die dann Bärbel Bohley und Mahatma Gandhi, ich weiß nicht genau, wer noch alles mit auf diesem Titel war, alle mit Sorgenfalten im Gesicht, egal ob sie noch leben oder schon verstorben sind, zum Thema, wie es jetzt weitergeht.
Also weltpolitisch quasi.
Genau. Mhm. Und wo das auch erschreckend war.
Okay,
da
ist natürlich die, da würde sich mir jetzt die Frage anschließen, wenn das auch als Composing aus verschiedenen Bildern zusammengebaut in Photoshop mit ein bisschen Retusche möglich gewesen wäre, wäre das eher okay?
Nein, natürlich nicht.
Na, okay, alles klar. Das heißt, dieses Bild.
Dieses Werkzeug ist mir völlig egal.
Ja, okay, alles klar, okay. Gut, na, das wollte ich nur einmal abklappern. Weil natürlich oft auch die Zeit hat auf dem Titel ganz oft ein Bild, was ganz offensichtlich ein Composing aus verschiedenen Dingen ist, um so eine symbolhaftig, so eine Illustration darzustellen.
Ja, die Kennzeichnung ist ja auch nicht neu.
Steht, ne? An M.
Also Freelance hat ja, wir haben ja in unserem Positionspapier sehr früh auch eine Kennzeichnung gefordert und unterscheiden da A für authentisch, also eine authentische Fotografie, M für eine manipulierte Fotografie, hat es immer gegeben, wird es auch in Zukunft geben, und G für ein generiertes Bild. Funktioniert in, ich glaube, bei 30 Sprachen habe ich aufgehört zu zählen, dass das mit den Anfangsbuchstaben funktioniert. Und wir unterscheiden da eben klar zwischen einem Bild und einer Fotografie. Und ein generatives Bild hat eben mit Fotografie nichts zu tun.
Nö, aber das, ich das hoffe, ist, das sollte das, Konsens sein.
Ja, das wäre schön, aber da sind wir noch nicht.
Ja, noch nicht. Wir geben uns gerade in diesem Moment redlich Mühe.
Ja, genau.
Auch wenn nichts davon auf irgendeinem Zettel ist. Also hier liegen Zettel, nichts davon stand auf irgendeinem Zettel, nee. Aber es ist genau das, was ich erwartet habe.
Du hast mir lauter Fragen geschickt, die du mir gar nicht stellst.
Ja, aber das habe ich vorher angekündigt. Das habe ich angekündigt, dass das passieren wird.
Das ist das Verwirrspiel.
Ja, nee, das passiert einfach. Und es ist ja spannend.
Ja.
Also es ist ja nicht so, und du bist ja nun mal auch eigentlich in der richtigen Position, um darüber zu reden, weil es, um jetzt zurück auf Freelance zu kommen, du bist ja nun mal Geschäftsführerin von einem Verband, der sich aus Fotografinnen und Fotografen speist, deren Leben nicht die Kunst ist oder das konzeptionelle Arbeiten, das taucht auf, aber ja, das ist nicht, das besteht nicht 100% daraus, sondern die meisten, die Freelance-Mitglied sind, sind Fotojournalistinnen und oder Leute, die im Editorial-Bereich arbeiten.
Ja, angewandt arbeiten.
Angewandt,
wir haben viele, also wobei wir auch Mitglieder haben, die sehr erfolgreich auf dem Kunstmarkt sind. Das ist jetzt auch ohne Frage, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Mehrzahl ist. Mhm. Genau.
Ja.
Und das ist aber auch das Spannende, dass Freelance eben auch eine sehr, variantenreiche Mitgliedschaft hat. Ja? Mhm. Also das ist ja jetzt, sind ja eben nicht mehr, schon lange nicht mehr nur die Bildjournalistinnen und Bildjournalisten, sondern da sind eigentlich sehr viele Genres zu finden und das macht es auch interessant und spannend.
Ja, ist mal die Frage, wie man sich dann als Verband abgrenzt zu anderen Verbänden, wie zum Beispiel dem BFF, der ja auch sich größtenteils aus angewandt arbeitenden Fotografinnen speist.
Die sind aber hauptsächlich, sind Werbung. Das Werber und ja. Werberinnen. Das ist jetzt bei uns, haben wir auch ein paar, die auch sehr erfolgreich sind, aber die meisten sind schon im BFF. Das ist auch immer noch eine große Unterscheidung. Aber ich muss auch dazu sagen, Freelance hat ja übrigens auch mit dem BFF und mit der DGPH
und mittlerweile sogar noch anderen, glaube ich.
Also genau, aber wir gegründet? Sind die vier, wir genau. haben, wir sind mhm. die vier Gründungsverbände des Deutschen Fotorates und wir arbeiten da eng miteinander, unter anderem in dieser Arbeitsgruppe Fortschritt, die Jürgen Skriber leitet. Da sind alle Verbände da. Inzwischen sind im Fotorat, ich glaube, fast annähernd 30 Verbände, ja. Agenturen versammelt und das ist ein ganz wichtiges Organ. Und also von daher, ich sehe das jetzt eher als ein Arbeiten im Schulterschluss mit anderen Verbänden.
Ja, also das darfst du natürlich nicht so verstehen, dass ich da eine Abgrenzung meinte, mhm. sondern es gibt Schnittmengen,
ja.
die, also zum Beispiel ist die Schnittmenge von Menschen, die bei Freelance sind, wahrscheinlich größer mit einer Schnittmenge von Menschen, die beim BFF Mitglied sind, als bei der DGPH meinetwegen. Das eine schließt das andere
das
niemals
stimmt.
aus.
Ja.
Ne?
Ja.
Das sind nur andere Schwerpunkte. Darauf wollen wir aber auch gar nicht konkret eingehen, auf die Unterschiede, sondern eher darauf, was Freelance zum Beispiel jetzt für seine Mitglieder explizit tut. Also es ist tatsächlich eine ganz einfache Frage, was ja. macht Freelance für die eigenen Mitglieder? Wie viel hast du gesagt?
Habt ihr 2100.
Genau.
Ja, also Freelance, also das fängt an bei einer rechtlichen Beratung, die Freelance seinen Mitgliedern bietet. Das mhm. heißt, wer ein Problem hat, urheberrechtlich oder auch, also jetzt nicht im privatrechtlichen Bereich, sondern schon berufsbezogen, der kann sich hier melden und wird dann eben von unserem Justiziar beraten. Wir bieten für unsere Mitglieder, und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, eine Rechtsschutzversicherung mhm. an für Urheberrechtsstreitfälle. Und ich glaube, es gilt auch für, das glaube ich nicht nur, sondern es ist so für Streitfälle, wenn du ein eigenes Studio hast und da gibt es Schwierigkeiten. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, das können wir nur anbieten, weil wir so viele Mitglieder haben. Wir sind außerdem vom Deutschen Presserat berechtigt, den bundeseinheitlichen Presseausweis auszugeben. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, sind wir auch der einzige Verband in Deutschland.
Ihr sagt, glaube ich, es gibt überhaupt nur zwei oder drei Möglichkeiten in Deutschland, einen Presseausweis zu bekommen, wenn man
fotografiert. Bei den Gewerkschaften, die dürfen das auch.
Genau.
Aber was die Fotoverbände angeht, sind wir die einzigen. Mhm. Und das war auch, ist, glaube ich, auch erstritten worden, erfolgreich.
Mhm.
Und das ist aber auch so, ich glaube, du hast mich das im Vorfeld mal gefragt, sag mal, wie viele werden denn eigentlich bei euch Mitglied, um den Presseausweis zu bekommen?
Habe ich das? Ich habe die Frage gerade noch nicht gestellt.
Nee, aber ich weiß, die lag dir auf der Zunge. Und da kann ich nur sagen, das mag sein, dass einige die Illusion haben, sie können Mitglied werden, um den Presseausweis zu bekommen. Das ist, wird aber allen sehr schnell klar, dass das leider nur eine Illusion ist, weil selbstverständlich ist der Presseausweis nur für hauptberuflich journalistisch arbeitende Menschen da. Und das prüfen wir auch. Und das prüfen wir sehr genau, weil wir diese Berechtigung auch nicht wieder loswerden wollen.
Dann provoziere ich jetzt aber noch weiter, ne? Pass auf.
Warte mal, ich war noch nicht ganz fertig mit dem, was Freelance für seine Mitglieder tut. Also das sind zum einen eben diese Services, die wir anbieten. Aber was eben auch ganz wichtig ist, ist der Austausch. Also wir haben ja einen regelmäßigen Newsletter. Wir haben sehr starke und engagierte Regionalgruppen, die bundesweit agieren, die Ausstellungen organisieren, die Publikationen organisieren, die Weiterbildung organisieren, so wie wir auch als Geschäftsstelle vom Verband aus. Das ist dann auch manchmal in den Regionalgruppen gibt es auch Treffen, da geht es jetzt gar nicht nur um Fachliches, sondern vielleicht mal auch um sozialen Austausch mit Tech Talk. Wir haben einen sehr gut, also funktionierenden Austausch über ein Forum, wo du dich zu verschiedenen Themen anmelden kannst und da eben sofort Antworten bekommst. Das ist immer das, was wir Schwarmintelligenz nennen. Das war früher die berüchtigte, muss man schon sagen, alle Liste, die wir jetzt in ein Forum umgewandelt haben. Also da gibt es sehr viele wichtige Gründe. Wir haben jetzt eine Elternbroschüre rausgegeben für Selbstständige gemeinsam mit dem Female Photo Club, um eben auch werdende Eltern zu unterstützen, die selbstständig sind und zu begleiten. Und das ist also sehr vielfältig, was der Verband für seine Mitglieder tut. Und wir sind natürlich auch fördern Fotografie auch als Kulturgut, zum Beispiel über unsere Galerie, wo wir immer wieder gesellschaftlich-politisch relevante fotodokumentarische im Schwerpunkt Arbeiten zeigen, um auch gesellschaftliche Diskurse anzuregen und ein Schaufenster zu sein für das, was Fotografie ist und kann.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist wirklich, gerade eben standen auch, als ich ankam, ein paar Leute vom Schaufenster haben interessiert reingeguckt.
Ja, wenn ich das mal kurz sagen darf. Wir haben ja aktuell die Ausstellung von Nikita Teryoshin, Nothing Personal, The Back Office of War. Da hat er von 2016 bis 2023 Waffenmessen, sogenannte Verteidigungsmessen, auf 5 Kontinenten besucht und wir haben das jetzt anlässlich seiner Buchpublikation hier die Ausstellung geöffnet letzte Woche. Zu meiner großen Freude konnten wir das Jahr mit einer Ausstellung eines Mitglieds eröffnen.
Ich wollte gerade fragen, Nikita ist natürlich Mitglied.
Der ist selbstverständlich Mitglied. Und das ist eine ganz starke Arbeit, weil sie nicht nur ein hochaktuelles Thema zeigt, also diese wirklich schlecht regulierte Waffenindustrie, sondern auch mit seinem besonderen Blick, der sowohl humorvoll als auch sehr analytisch ist. Und Humor ist in der Fotografie jetzt nicht so weit verbreitet und in der Dokumentarfotografie auch nicht.
Ja, das ist eine schwierige Sache mit Humor und Fotografie.
Das ist eine schwierige Sache, aber er beherrscht das ganz gut, wobei man oft nicht weiß, ob ich zuerst weinen oder lachen soll.
Wahrscheinlich ist man eher, also des Themas wegen weinen und des Bildes wegen muss man schon manchmal ein bisschen schmunzeln.
Ja.
So, wir müssen jetzt nicht zu lange über Nikita reden. Aber ja, Nikita und die Galerie hier, das kann man jetzt für Hamburg auch einfach mal sagen, ist eigentlich neben den, also die Galerie, nicht Nikita, für Hamburg eigentlich der einzige zweite Ausstellungsraum, in dem Fotografie gezeigt wird. Das klingt jetzt für viele, die zuhören und denken, in Hamburg wäre hier richtig Fotohalligalli. Ist nicht. Neben den Deichtorhallen existiert die Freelance-Galerie und danach wird die Luft sehr dünn.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist ja auch die Freelance-Galerie ist ja auch dank unseres langjährigen Kurators Peter Lindhorst eine Institution. Und ich freue mich sehr, dass wir das Programm hier weiter vorantreiben, zeigen und das ist uns auch sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben.
Ja, aber weshalb ich das auch so explizit erwähne ist, weil es nicht einfach, natürlich gibt es auch andere Räume, in denen Fotografie gezeigt wird. Das sollte sich jetzt nicht so klingen, als wenn hier in Hamburg nirgendwo sonst Fotografie zu sehen ist, aber das ist ja auch keine kleine Galerie. Also es ist ja schon genug Platz, um auch ein bisschen größer Dinge auszuspielen.
Ja.
Und wir reden immer noch davon, dass wir in Hamburg sind und das Platz kostet Geld. Und sich sowas zu leisten, das kann man schon mal honorieren, finde ich, in Hamburg. Ich warte immer darauf, dass irgendwer noch auf die Idee kommt, auch mal noch. Es gibt jetzt einen zweiten Raum eventuell neben der Freelance-Galerie. Mal gucken, ob sich das etabliert. Aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Deichtorhallen-Eröffnung geht man hin, Freelance-Galerie-Eröffnung geht man hin. Und danach guckt man mal, was so passiert. Also ne, auch das gibt es, auch das macht Freelance.
Ja, das ist aber auch eine ganz wichtige Aufgabe von uns. Wir haben natürlich auch immer wieder große Ausstellungsprojekte unserer Regionalgruppen, die auch für sehr viel Aufmerksamkeit sorgen. Aber das ist hier schon unser Hauptschaufenster, wo wir sagen, hier wollen wir eben, wie ich gerade sagte, auch Diskurse anregen und so weiter. Und auch zeigen, was ist gerade, also wir zeigen ja nicht nur zeitgenössische, aktuelle Arbeiten, aber sehr viele, manchmal auch historische. Und auch das ist wichtig, dafür einen Raum zu schaffen, der das eben leistet.
Ja, historische, also ich würde eher sagen, auch etwas klassischere Sachen gab es schon.
Ja,
also,
historisch ist vielleicht ein bisschen zu weit.
Also Hinrich Streit
ist jetzt noch nicht unbedingt, den meinte ich jetzt mit historisch zum Beispiel.
Das habe ich mir fast gedacht und ich dachte, ich nenne ihn mal klassisch. Ja. Also klassisch, schwarz-weiß, Sozialreportage. Das war also sehr zusammengedampft.
Auch schon 60, 70 Jahre her, aber das kann man vielleicht historisch noch nicht historisch
ist es,
nennen.
Ne, es ist noch keine Daguerreotypie.
Nee.
Aber irgendwann wird das auch historisch sein. Deshalb mal gucken, wann man das hier hören kann noch. Wie lange? Dann ist es irgendwann historisch, dann ist es richtig. Jetzt habe ich zwei Punkte. Entweder ich provoziere jetzt ein bisschen.
Ja, mach doch.
Okay, alles klar, dann fange ich jetzt sofort an zu provozieren. Also um auf das Thema mit dem Presseausweis zurückzukommen. Diese Frage, ich hatte dir ja vorab einige Fragen geschickt, die auftauchen können. Darunter eben, wie von dir gerade angesprochen, die Frage dazu, wie viele Mitglieder sind denn bei Freelance und freuen sich hauptsächlich darüber, einen Presseausweis ihr eigen nennen zu dürfen. Denn was mir immer wieder auffällt, und ich weiß, ich mache mir damit jetzt nicht viele Freunde, wenn ich das sage, dass auch Fotografinnen und Fotografen einen Presseausweis besitzen, die eigentlich maximal mal Editorial Portrait machen. Und danach ist Schicht, da passiert sonst nicht viel, da wird dann auch gerne mal Werbung fotografiert und auch anderes. Das geht nicht darum, ob das schlecht ist, sondern gleichzeitig wird dieser Presseausweis aber auch genutzt, und ich habe es auch schon gesehen, dass man da einfach kostenlos mit einem Presseausweis in Ausstellungen kommt, in großen Ausstellungshäusern. Und das hat bei mir immer so einen Abwehrmechanismus ausgelöst, weil ich immer dachte, Leute, ihr bewegt euch in der Kultur, ihr wollt, dass eure Bilder gekauft werden, ihr wollt, dass Rechte bezahlt werden, ihr am liebsten möchtet ihr auch ausgestellt werden und dafür bezahlt werden. Aber der erste Moment, euren Presseausweis zu nutzen, wenn ihr nicht mal wirklich selber über diese Ausstellung etwas macht, wo ihr gerade hingeht, ist, den Presseausweis zu zeigen, um umsonst in eine Ausstellung zu kommen. Es tut mir leid, Leute, ich finde das wirklich nicht gut.
Nee, da hast du auch vollkommen recht. Das war aber jetzt alles andere als eine Provokation.
Nein, die Provokation wäre noch gekommen. Obwohl, die Provokation wäre, dass eben viele eventuell bei Freelance dafür nutzen. Nicht wissentlich, nicht bösartig. Das darf auch nicht so klingen, als wenn das alles, es geht ja nicht darum, dass das böser Wille ist, sondern dass Freelance einfach vielen die Möglichkeit bietet, das zu tun.
Nee, das ist eben leider eine Mehr, mit der ich sofort aufräumen muss. Ja. Freelance bietet diese Möglichkeit nicht.
Mhm.
Freelance bietet seinen Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit, hier den bundeseinheitlichen Presseausweis zu beantragen. Wer Freelance-Mitglied ist, bekommt den sehr stark kostenvergünstigt, weil ihr mit Mitglieder bei uns seid.
Okay.
Wer nicht Mitglied ist, zahlt den ganz normal wie bei anderen.
Okay, also die Freelance ist nur die Möglichkeit, ihn überhaupt zu beantragen.
Genau, davon gibt es nicht sehr viele. Und wie gesagt, ich sage es auch immer wieder, wiederhole ich mich da, wir sind der einzige Berufsverband für Fotografie, der das überhaupt darf. Und wir werden da auch geprüft und wir nehmen das sehr genau. Nur wer nachweist, hauptberuflich, journalistisch tätig zu sein, bekommt diesen Presseausweis.
Jetzt steige ich ein. Ist es schon journalistisch tätig, wenn man ein einfaches Editorial-Porträt macht?
Nein.
Okay.
Nein, ist es nicht. Okay. Und das ist tatsächlich, also mein Kollege, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil es ihm vielleicht nicht recht wäre, der hat nämlich immer den Ärger am Telefon, wenn Menschen nicht verstehen wollen, warum sie denn jetzt verdammt nochmal den Presseausweis nicht bekommen.
Ja, okay.
Und er erklärt das dann immer und sagt, ja, du arbeitest aber nicht journalistisch. Und dann ist natürlich ein großer Eine große Schwierigkeit, die wir auch im Presserat thematisieren, dass wir durchaus Mitglieder haben, die schon seit vielen Jahren journalistisch arbeiten, die aber immer mehr Schwierigkeiten bekommen, ihre journalistische Tätigkeit nachzuweisen, weil das, du musst einen bestimmten Umsatz im Monat nachweisen, um das sozusagen zu belegen, die aber ihr Geld mit dem Porträtieren von Vorständen, Geschäftsberichten verdienen und aber ihre freie, also zum Teil auch freie journalistische Projekte machen, weil sie nicht mehr finanziert bekommen.
Ganz einfach, oder, nicht die Tatjana Joschin.
Genau. Und dann ist es, ich meine, gut, der veröffentlicht nun noch sehr viel, aber
Nein, es ist ein Beispiel, ein aktuelles, genau, einfach.
Von aber es gibt auch Kollegen, die veröffentlichen dann eben nicht mehr so viel, arbeiten aber ernsthaft journalistisch und brauchen den Presseausweis, um diese Projekte auch weitermachen zu können. Und da wird es dann für uns auch inhaltlich schwierig, aber wir müssen es leider prüfen und ja, das ist so. Also wir machen uns das damit auch nicht leicht und wir thematisieren das im Presserat, weil da muss es auch Möglichkeiten geben, Nachweise zu finden, die jetzt nicht nur
sich monetärer Schritt, genau. Und das ist aber witzig, interessant, also gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch etwas, wo ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht habe. Das Gleiche ist ja ähnlich, dieses KSK-Problem, dass viele von der Kunst natürlich nicht leben können, von dem künstlerischen, was sie produzieren. Aber man muss ja in der KSK theoretisch am Ende nachweisen können, dass man künstlerisch tätig ist, über Rechnungen oder ähnliches.
Ja, wobei das bei der, ich war ja selber, ich weiß nicht, 25 Jahre oder so in der KSK, das ist ja jetzt nicht so, dass die KSK das jetzt ständig überprüft. Wenn du das Studium hast oder die Ausbildung nachweist und Publikationen hast, das wird jetzt nicht monetär gemessen, sondern da wird eben auch geguckt, was hast du für einen beruflichen Hintergrund? Was hast du für eine Ausbildung? Wie ist dein Werdegang? Was hast du publiziert? Leute, geht nie wieder da raus.
Ja, außer ihr verdient wirklich so viel, dass es, egal ist.
Ja. Eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Genau, worauf ich hinaus möchte ist, es gibt genug Menschen, das behaupte ich jetzt einfach nur mal wild in dieses Mikro hier hinein, die eigentlich ihren Lebensunterhalt mit anderen Dingen verdienen müssen, weil die eigene Kunst überhaupt nicht, also die quasi, die wirklich Künstler in Reinform sind oder Künstlerinnen in Reinform sind, aber trotzdem kein Geld damit verdienen können, weil sie nicht die richtige Aufmerksamkeit bekommen.
Es geht ja nicht nur, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort breche, aber das geht ja nicht nur KünstlerInnen so, sondern es ist ja auch für viele unserer Mitglieder so, dass sie, wer früher ausschließlich für Magazine gearbeitet hat, kann das nicht mehr. Mhm. Und nicht ausschließlich. Es geht in allen Feldern darum, dass du dich, das habe ich auch meinen Studierenden immer gepredigt, möglichst breit gefächert aufstellst, was ich ja auch eigentlich meine gesamte Laufbahn so getan habe, und auch mehrere Pfeiler hast, weil dass du, wenn du dich immer auf einen Pfeiler verlässt und der bricht dann weg, weil Airbus zumacht in Hamburg oder dich nicht mehr bucht und du hast aber das 20 Jahre gemacht oder 10 und da hast aber nichts, keine Idee, wie das jetzt, und bist Ende 50, dann wird es natürlich erstmal schwierig.
Nee, sorry, da ist Game Over eigentlich.
Naja, das würde ich bin ja immer positiv. Optimistisch, ja. Weil Game Over ist nur, wenn du dir selbst Game Over sagst. Ansonsten hat ja jeder einen eigenen Motor und kann sich bewegen.
Aber man muss halt was anderes finden.
Aber das ist nicht so einfach oder es ist einfacher als gesagt. Und deshalb ist es gut, früh genug daran zu denken, sich einfach möglichst breit aufzustellen.
Weshalb ich gerade das Thema Künstlerin mit einbrachte, war, du hattest ja vorher sogar schon gesagt, dass eben im Sinne von Freelance und des Presseausweises ist schwierig, wenn Leute viel journalistisch arbeiten, aber damit kein Geld verdienen und sie aber über den monetären Zweig nachweisen müssen, dass sie journalistisch tätig sind, wird es zu einem Problem, wenn dein Lebensunterhalt leider mit anderen Sachen bestritten wird. Du aber eigentlich auch in deinem Selbstverständnis Fotojournalistin bist. Und das war, meine ich nur, das Beispiel gibt es eben auch im künstlerischen Bereich. Und da bei einer KSK-Prüfung, die gucken, da braucht man nicht drum rumreden, die gucken natürlich auf deine Rechnung. Und wenn du da nur Rechnungen drin hast, die sich mit Kommerzfotografie oder mit klassisch Werbung oder Katalogsachen, dann kommt man halt in Erklärungsnot, warum man bei denen als Künstler drin ist. Nicht, dass nicht auch Designer und etc. in der KSK sein können. Ne? Das darf jetzt keinen falschen Eindruck erwecken.
Nee, aber ich meine, auch.
Ne, es gibt verschiedene Bereiche, ja, über die man auch über die KSK quasi versichert, ja, sein kann. Aber auch da ist es, muss man irgendwie interessanterweise nicht über die eigene Kompetenz oder über das Selbstverständnis, was das eigene Wesen angeht, argumentieren, sondern ganz oft, es geht darum, was auf der Rechnung steht. Ich finde, das ist ein ganz schräger Umstand, dass man, ich weiß nicht, ob das so ein pures deutsches Problem ist, dass nur, wenn auf der Rechnung steht, dass du Rechte verkaufst oder an einem Bild, dass du dann Künstlerin bist, oder wenn du nur Rechnungen für journalistische Arbeiten machst, nur erst dann bist du Journalistin. Woher bist du das nicht? Das ist komisch.
Ja, also es ist ja jetzt schon auch nicht ganz so streng, aber ich wollte nur sagen, also da ist sicherlich auch ein bisschen Spielraum drin, ne, wenn dein Projekt durch Stiftungen gefördert wird, aber du nachweisen kannst, dass es eben auch veröffentlicht wird, vielleicht auch in einer Ausstellung, in einer Buchpublikation, also durchaus auch etwas bewirkt oder bewirken kann, dann ist da sicherlich auch Spielraum drin. Aber es ist tatsächlich zunehmend schwierig, diese Berechtigung zu bekommen. Und deshalb, das führt natürlich sowohl bei innen als auch bei externen zu Unzufriedenheiten, wenn sie dann, ne, also bei uns auf diese Ansage stoßen, ja, Entschuldigung, wir brauchen mehr Nachweise, weil das können wir dir nicht so einfach ausstellen. Ja, okay. Und das kann ich auf jeden Fall damit aufräumen. Also das ist überhaupt nicht so, dass du dir hier mit der Mitgliedschaft einen Presseausweis erkaufen kannst.
Gut, dann hat das,
ich hoffe,
super,
dass ich jetzt keine Anti-Werbung mache, aber nee, es ist ja, wie es ist.
Nee, aber das ist ja keine Anti, also das geht ja nicht darum,
nein, es nützt ja auch nichts, Versprechungen zu machen, die du nicht halten kannst, und diese Versprechung wollen wir auch gar nicht machen.
Das ist halt eben der falsche Vorwand, in einen Verband einzutreten, weil man dafür eine bestimmte Leistung bekommt. Also eine Leistung, die einem persönlich irgendwie einen Vorteil verschafft.
Wir haben ganz tolle Leistungen für unsere Mitglieder.
Hast du eben schon gesagt. da habe ich jetzt das falsche Wort gesucht. Das Wort Leistung war eher gemeint im Sinne von, dass man hier nicht etwas bekommt, von dem man einen persönlich privaten Vorteil anderen gegenüber hat. Also diese Idee von, ich habe einen Presseausweis und damit kann ich jetzt umsonst in Ausstellungen gehen.
Ich meine, ich weiß auch noch, wie stolz ich war, als ich meinen ersten Presseausweis hatte. Ich glaube, ich habe keinen meiner internationalen Presseausweise jemals weggeschmissen, weil das irgendwie ich da auch an denen hänge. Aber es ist auch oft für ältere Kolleginnen und Kollegen so, dass, wenn sie den abgeben müssen, sie auch natürlich, das ist ja wie, du gibst was weg von deiner DNA, beruflichen Identität und so weiter, aber es ist eben kein Freifahrtschein. Also der Presseausweis muss auch an Gewicht behalten. Also der ist ein wichtiges Tool auch für unsere Pressefreiheit, und deshalb
der muss auch was bedeuten.
Der muss auch was bedeuten, und deshalb müssen wir das auch ernst nehmen. Ja,
ich habe übrigens keinen Presseausweis, by the way. Wir kommen eigentlich jetzt zu einem Punkt, den ich eigentlich schon viel früher besprechen wollte, aber passt jetzt ganz gut. Wenn man sich anguckt, welchen Weg du gegangen bist, über die Freiberuflichkeit, über die Hochschulen, du warst ja am Ende, das klingt, als wenn irgendwas beendet wäre, aber theoretisch ist es auch nicht falsch, warst du Dekanin eines Fachbereichs.
Ja.
So. Bis nie habe ich bis jetzt davon gehört, dass jemand, der eine Hochschulprofessur innehat, sagt, nö, ich gehe jetzt quasi in die Privatwirtschaft.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich glaube, ich habe selten so oft ich habe ja öfter schon mal irgendwie Dinge verändert in meinem Leben, habe Berlin verlassen, den Letteverein verlassen, bin irgendwie wieder ganz, habe frei gearbeitet. Also es gab immer wieder Wechsel, und dieser Schritt waren sehr, sehr viele baff erstaunt und haben gesagt, wieso machst du das denn?
Ja, ja.
Und da kann ich nur sagen, also das hat, ich war Ich habe ja angefangen, das habe ich ja eingangs schon gesagt, weil dieser Studiengang sich gegründet hat, der ein Studiengang für Fotografie war in Hamburg und der aufgebaut werden sollte, was wir auch getan haben und auch erfolgreich, also ich sag mal inhaltlich erfolgreich, nicht unbedingt zahlenmäßig. Der Hochschulleitung war das immer, wuchs nicht genug und es ging es ja jetzt erstmal nicht um den Wahnsinnswachstum, sondern darum, dass wir das inhaltlich stärken und da eine, den Studierenden eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium an die Hand geben und auch interessante Ausstellungen, Publikationen und so, also umsetzen. Wir haben ja aus der Hochschule heraus auch die Hamburg Portfolio Review gegründet. Also wir haben als, ich glaube, erste Hochschule in Deutschland Magnum-Workshops angeboten. Wir haben ganz viel tolle Sachen auf die Beine gestellt. Ich bin dann.
Das machen andere Hochschulen aber auch.
Ja, das machen andere Hochschulen auch, das ist richtig. Aber das hat hat mir große Freude bereitet und ich war dann Dekanin, weil es auch da, wir hatten, das war wirklich wild. Die Hochschule ist fusioniert mit einer Wirtschaftshochschule, dann hat sie den Eigentümer gewechselt und so weiter. Das war auch sehr turbulent.
Ja, ich muss auch dazu sagen, das erste Mal, als ich von dieser Hochschule gehört habe, hieß das auch noch BTK.
Genau, und dann hieß es plötzlich anders, dann hieß es UE. Und
genau.
Also es war wirklich das Brand wurde total gewechselt. Also das kam mir manchmal vor, wir versuchen in Hamburg einen Standort aufzubauen und diesen Studiengang zu etablieren und wie so ein Kampf gegen Windmühlen, weil irgendeiner wieder eine Kraft, auf die ich gar keinen Einfluss habe, fusioniert, Eigentümerwechsel, was whatever. Trotzdem war das eine spannende Zeit und was die Hochschule wirklich ausmacht, ist, dass sie eben so flexibel ist und wirklich international und auch wirklich interdisziplinär, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also das war ein eigener Studiengang, der aber sehr eng verknüpft war mit Studiengängen wie Illustration, Kommunikationsdesign, Film- und Motion-Design und da haben wir auch gemeinsam tolle Projekte, Publikationen und so weiter umgesetzt, was für die Studierenden ganz toll ist. Also so zu studieren ist wirklich sinnvoll. Es ist aber so, dass dieser Studiengang eingestellt wird und in einen allgemeinen Kommunikationsstudiengang zusammengeführt wird. Und das war nicht der Grund, warum ich dafür angetreten bin.
Ja, okay.
Dazu kam, dass ich immer mehr Verantwortung übernommen habe. Ich war die letzten, ich glaube sogar 7 Jahre Dekanin auch. Und zwar nicht nur für Hamburg, sondern auch noch für die Standorte Berlin und Potsdam.
Ja, okay.
Und das war, ich habe mich, da konnte ich ganz viel mitgestalten. Und wenn mir was nicht so gut gefällt, dann gestalte ich es lieber mit, als dass ich ohnmächtig mit ansehen muss, was da so alles passiert. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viele Sachen bewegt. Aber irgendwann war klar, entweder ich bleibe jetzt hier ewig Dekanin, was mich immer weiter entfernt von der Fotografie. Ich habe immer mehr mit Administration, mit Budgets, mit Personalplanung zu tun und immer weniger mit den Studierenden und mit fotografischen Themen. Und das war zwar natürlich auch selbst gewählt, hat mich ja keiner gezwungen, Dekanin zu werden, aber ich hatte eben auch gute Gründe, das zu tun. Und als dann klar war, dass der Studiengang in Hamburg zumacht, habe ich gedacht, ich habe mich davon so ein bisschen.
Ja, das hatte auch nichts mehr mit dem zu tun, weswegen du da angefangen hast.
Nee, genau. Ja. Und dann war das so, dass ich eben hörte, dass Freelance eine Geschäftsführung sucht und dann bin ich zur Jahresversammlung gegangen. Ich bin ja selber seit über 20 Jahren Freelance-Mitglied. Das ist ja quasi mein Berufsverband. Schon ganz früh gewesen und habe mir das angehört und war dann aber immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will, weil hier geht's natürlich auch rund. Es wird demokratisch diskutiert und auch geschimpft, wo es sein muss und so weiter. Und dann habe ich mich aber doch entschlossen, das zu machen, habe mich beworben und es hat auch geklappt. Und ich, das war kein einfaches Ankommen, sage ich mal ganz offen, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe, auch wenn mir die Hochschule durchaus fehlt, weil was, glaube ich, wirklich selten ist, es ist ein ganz spitzenmäßiges Kollegium im Art- und Design-Bereich. Mhm. Von den anderen kann ich nicht sprechen. Wir sind uns auch immer noch sehr verbunden, treffen uns auf Fotofestivals. Wir kooperieren auch weiter mit der Hamburg Portfolio Review. Wir haben hier in Hamburg bald auch eine gemeinsame Ausstellung. Also das ist, die Verbundenheit bleibt. Und ich habe jetzt auch im Herbst, gebe ich ein Seminar, nicht an der UE, an einer anderen Uni. Also ich werde jetzt auch nicht völlig aus der Lehre raus, aber wenn ich Seminare gebe, dann hat das immer auch was mit Freelance und dem Berufsverband und Fotorecht und so weiter zu tun.
Okay, jetzt, da du nicht mehr an der Hochschule bist, gibt es etwas, wo du sagen würdest, so würde ich mir Hochschule vorstellen? Also so, das wäre auch im Hinblick auf die Zukunft, die da vielleicht auf Studierende zukommt, man muss eigentlich sagen Weltsituationen, auf sowieso sich immer rasanter verändernde gesellschaftliche Sachverhalte, vorsichtig gesagt, oder auch der Umgang mit Bildern oder die Menge an Bildern, also alles, was wir eigentlich heute hier besprochen haben schon. Glaubst du, dass ein klassischer Fotografiestudiengang da noch trägt? Was wäre das Optimum? Wie müssten sich Hochschulen vielleicht in Zukunft ein wenig anpassen, was die Ausbildung von Menschen für einen Markt, das klingt zu sehr nach monetärem Denken, aber für eine Kultur, die so extrem bildergeprägt ist, und das wird ja auch nicht weniger.
Also das ist auf jeden Fall, also ich kann das gar nicht sagen, dass jetzt einzelne Studiengänge mehr oder weniger, oder will ich gar nicht sagen, geeignet sind. Ja,
also
ja,
darauf wollte ich auch nicht hinaus. Also das heißt, das eine bedeutet nicht, also meine Frage zielt nicht darauf ab, was müsste wegfallen und was brauchen wir Neues, mhm, sondern was wäre das Optimum, was man hinzufügen könnte? Wie würde man, wenn es Hochschule für den Bereich Bild oder Fotografie bis jetzt nicht geben würde, was wäre da der Gedanke, wie würde man das jetzt, wenn man sagen müsste, eigentlich brauchen wir einen Studiengang für den Umgang mit Bildern, wie sieht der aus?
Na, der braucht auf jeden Fall eine sehr gute Grundausbildung, also mhm, überhaupt erstmal so eine visuelle Bildung. Mhm. Der braucht ein Verständnis, was ist dieses Medium, was kann dieses Medium, wie ist das Medium eingebunden in die Geschichte der Massenmedien, welche Rolle hat es gespielt und spielt es heute, welchen Veränderungen unterliegt es, welche gesellschaftlichen Auswirkungen prägt es mit, das würde ich jetzt mal sagen, ist so ein bisschen die gesamte Basis, die nötig ist, neben dem handwerklich-technischen. Mhm. Das halte ich auch für sehr wichtig. Aber das ist nicht das Wichtigste. Aber ich finde das schon
nicht
gut.
Nicht mehr. Ich glaube, das war irgendwann tatsächlich mal doch deutlich relevanter, weil die Fototechnik einfach komplizierter war.
Die war wesentlich komplizierter. Aber auch heute schadet es nicht. Ne, wer tanzen will, sollte erstmal laufen lernen.
Ja, genau.
Also vielleicht nicht unbedingt, aber es könnte helfen. Dann ist das, was ich habe, wie gesagt, sehr gute Erfahrungen mit der Interdisziplinarität gemacht, mhm, an der UE. Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr bereichernd, wenn das nicht nur im Curriculum steht, sondern auch tatsächlich stattfindet, mhm, dass die Studierenden unterschiedlicher Studiengänge und auch Fachbereiche miteinander an Themen arbeiten und gesellschaftliche Themen zum Beispiel gemeinsam umsetzen. Mhm. Wir haben zum Beispiel was zum Atomausstieg gemacht, als Brockdorf abgeschaltet wurde, mhm, haben Studierende aller Studiengänge und auch unseres Wirtschaftsfachbereiches an einer großen Ausstellung und einer großen Publikation gearbeitet. Mit Umfragen, Anwohnerinterviews, ja, okay, historischem Material, Neuem. Das war wirklich spannend. Hat jetzt, glaube ich, auch sowohl einen Lehrpreis als auch einen Buchpreis gewonnen. Das sind Sachen, da lernen Studierende wirklich, wirklich viel. Das ist ja wie eine kleine Agentur.
Naja, es ist vor allem sehr, sehr nah an dem, was vielleicht später passiert, dass man mit vielen anderen Menschen aus vielen anderen Bereichen umgehen muss und vielleicht auch lernt, dass das die eigene Profession, also in dem Fall Fotografie, nicht per se den höchsten Stellenwert hat, was es ja im Studium oft hat. Man kommt, also ich gehe viel von mir aus, deshalb bitte nicht, das klingt verallgemeinert, ist es vielleicht nicht. Man kommt aus dem Studium raus und ist erstmal natürlich davon überzeugt, dass Fotografie viel wichtiger ist als alles andere. So, und dann lernt man vielleicht mit der Zeit, dass das nicht immer wirklich der Fall ist. Dass es manchmal ist Fotografie auch nur so eine Randerscheinung bei manchen Dingen. Manchmal ist es wichtiger. Und man muss sich halt ständig mit Leuten auseinandersetzen und mit Leuten zusammenarbeiten, die alle von ihrer eigenen Profession der Meinung sind, das ist aber viel wichtiger. Also ein ganz normaler Textjournalist würde immer behaupten, also ich kann auch ohne Bilder.
Ich würde natürlich immer sagen, die Fotografie ist immer das Wichtigste.
Genau, selbstverständlich, selbstverständlich. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass das die eigene Profession ist und die eigene Leidenschaft. Und dann gibt es Illustratorinnen, die behaupten, Fotografie, also über Illustration kann man viel mehr. Und so mit diesen Menschen kommt man irgendwann in Berührung. Und da dieses Austarieren zwischen, wie kommen wir alle zu einem guten Ziel, ohne dass irgendwas hinten runterfällt oder wir uns komplett verkrachen oder am Ende, genau wie du das gerade beschrieben hast, dann muss man sich plötzlich auch mit Leuten auseinandersetzen, die tatsächlich Wirtschaft studieren oder BWL, die ein komplett anderes Verständnis davon haben, was Bild überhaupt bedeutet. Und da muss man erklären, wie wichtig in dem Fall vielleicht eine Fotografie ist. Und dann argumentieren die, nee, aber mein Diagramm, was ich hier habe, das ist also das
Bild. Ja, es braucht einander. Und das haben wir durch die schmerzhafte Fusion dieser beiden Hochschulen, Kunsthochschule, Wirtschaftshochschule, aber dann am Ende doch gemerkt, dass es da Dinge gibt, die sehr hilfreich sind.
Definitiv.
Und also das, wenn du mich fragst, was ist sinnvoll für einen Fotostudiengang, das gehört auf jeden Fall dazu. Und auch dieser Umgang mit Kontextualisierung, also in jeglicher Hinsicht, also Text, Bild, wo bewege ich mich eigentlich, in welchem politischen, kulturellen Umfeld. Da ist auch Internationalisierung eben auch ganz wichtig gewesen. Also in Berlin zum Beispiel, bringt natürlich auch andere Anforderungen mit sich, aber da sitzen zum Teil 42 Nationen in einem Seminar. Da hast du aber wirklich einen kulturellen Austausch und manchmal aber auch ganz schöne Kämpfe. Und das ist natürlich aber auch ganz wichtig. Also, und wir können ja nicht mehr nur davon ausgehen, dass wir uns hier als, und das ist ja auch nicht mehr so, egal was wir tun, es ist ja kaum jemand nur noch in Deutschland unterwegs oder selten.
Ja, also die Idee, dass wir uns nur noch in unserer eigenen Bubble bewegen, das findet statt, aber ist nicht sehr heilsam, sagen wir so. Ich habe die wichtigsten Fragen. Habe ich fast alle abgehakt. Auch so zwischendurch.
Habe ich gar nicht gemerkt. Nee,
hast du nicht gemerkt. Ist aber also alles kam alles so ein bisschen vor. Ja. Außer wenn du noch für irgendwas Werbung machen möchtest, dann tu das jetzt. Weil im Grunde habe ich nichts, keinen wichtigen Punkt mehr, den wir übergangen haben, der hätte besprochen werden müssen.
Sehr schön, das freut mich. Ich hab jetzt auch schon so viel geredet. Ich weiß gar nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas nicht gesagt habe. Von daher danke ich dir, dass du mich eingeladen hast, heute mich mit dir zu unterhalten.
Ja, danke, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Und hier noch ein Hinweis auf den Dimotive Newsletter sowie den neuen Veranstaltungskalender. Der Newsletter erscheint zweimal monatlich mit Infos zur Fotografie, Ausstellungen, Fotobüchern und Fotografie in Filmform. Der neue Veranstaltungskalender bietet die Möglichkeit, geplante Eröffnungen oder laufende Ausstellungen kostenlos selbst über ein Formular einzutragen. Eingetragene Veranstaltungen werden dann auch im Newsletter gelistet. Mehr unter www.dimotive.de.